Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fischer ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und legten sie in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Die Jünger antworteten, ja. Da sagte Jesus zu ihnen, jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vortrag Neues und Altes hervorholt. Na, die Versuchung ist natürlich groß, dieses Gleichnis Jesu in Verbindung zu bringen mit der Arbeit an einem neuen Gesangbuch. Man wirft Netze aus und fängt Lieder aller Art. Und dann werden unter dem Beistand himmlischer Mächte die Guten von den Schlechten getrennt. Die Guten werden in das schöne, neue, offiziell approbierte und von Rom rekognisierte Gesangbuch aufgenommen. Und die Schlechten müssen weiterhin ein Schattendasein fristen auf Liedzetteln oder in Ringbüchern. Wie schön, wenn das so einfach wäre. Aber wer genau zugehört hat, dem ist nicht entgangen, dass sich ein letztendgültiges Aussortieren erst am Ende der Welt vollziehen lässt. Und darauf wollten nun die Verantwortlichen des Gesangbuchs, des neuen Gotteslob, ja nun doch nicht warten. 12 Jahre schien doch genug an Wartezeit. Also hat man sich trotz aller Vorläufigkeit darauf besonnen, doch Kriterien zu erstellen, um möglichst wenig gute Fische zu verlieren. Das ist nach meinem Dafürhalten tatsächlich auch relativ gut gelungen. Wir dürfen das neue Gotteslob durchaus mit Spannung und Freude erwarten. Natürlich relativ gut. Denn es ist klar, dass in der Zeit vor der Wiederkunft des Herrn, also vor der Szene, die hier beschrieben wird, dass es hier auf Erden keine Perfektion geben kann. Und ein Gesangbuch ist in unseren Tagen auch immer ein schwieriges Ausbalancieren von Vorlieben und Frömmigkeitsstilen, von Vorgaben und Vereinsinteressen. Eine solche Vereinsinteresse ist ja durchaus schon im Vorfeld durch die Presse gegangen, als es darum ging, Lieder von dem Niederländer Huub Oosterhuis auszusortieren. Es gab Stimmen, die meinten, man müsse im Jahre 2013 wieder damit anfangen, Lieder zu exkommunizieren, weil die konfessionelle Biografie des Autors fragwürdig erschien. Also nicht die Lieder waren das Problem, dass sie schlecht waren, sondern die Biografie des Autors. Das erinnert ein wenig an den Roman von George Orwell 1984, wo unliebsame Personen aus der Wahrnehmung entfernt und in einem Gedächtnisloch verschwinden sollten. Die Entscheidung der Bischöfe, den Stammteil dieser Forderung nicht nachzugeben und im Stammteil zumindest die vertrauten Oosterhuis-Lieder wieder aufzunehmen, hat dem Gotteslob die pastorale und ökumenische Peinlichkeit erspart, ohne die Lieder des vielleicht bedeutendsten Lyrikers religiöser Gegenwartsdichtung dazustehen. Allerdings, es wurden nur die alten wieder aufgenommen. Die neuen, und seit 1975 ist ja nun einige Zeit vergangen und darin sind viele gute neue Lieder von Oosterhuis erschienen, neue wurden in den Stammteil nicht wieder aufgenommen. Leider war das nicht das einzige Problem. In der jüngsten Zeit ist das neue Gotteslob ja auch dadurch in die Presse gekommen, dass es ein Debakel bei der Drucklegung gegeben hat, bei der Herstellung der Erstauflage. 100.000 Exemplare wurden auf zu dünnem Papier gedruckt, sodass sie nicht in den Verkauf gehen können. Druckmaschinen wurden also angehalten. Es gab und gibt bis zum heutigen Tag lange Verhandlungen, wem eigentlich die Schuld trifft. Und so lange konnten eben keine neuen Bücher gedruckt werden. Und das wird eben dazu führen, dass in 15 Diözesen des deutschsprachigen Gebietes eben der erste Adventssonntag nicht das Datum sein wird, in dem die neuen Bücher ausgeliefert werden. Ich dachte immer, Österreich sei davon verschont, aber höre gerade, dass nun auch die österreichischen Diözesen von dieser Verspätung betroffen sein werden. Dennoch, wir wollen uns von diesen organisatorischen Tücken nicht die Vorfreude auf das neue Gotteslob verderben lassen. Wir wollen am heutigen Abend einmal in das Buch hineinhören, mal wirklich hören, wie es klingt. Ich habe dazu Lieder ausgewählt, die exemplarisch die verschiedenen Quellgebiete präsentieren, aus denen sich das Neue im neuen Gotteslob speist. Denn man hat sich bei der Zusammenstellung des Buches eben auch an den zweiten Teil dieses Gleichnisses gehalten. Der Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreiches geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Altes und Neues hervorholt. Ein Gesangbuch sollte Altes und Neues enthalten, und das tut das neue Gotteslob. Deshalb vielleicht zunächst einmal einfach ein paar Zahlen, die das Mengenverhältnis von Alt und Neu illustrieren. Überblickt man den Liedteil im neuen Gotteslob und lässt man die Ordinariumsgesänge, die Kanons, die Akklamationen, die Rufe und so weiter, lässt man die zunächst einmal außer Acht, bleiben etwa 290 Lieder. Von diesen 290 Stücken sind ca. 160 aus dem alten Gotteslob übernommen, also das, was den Gemeinden bereits vertraut ist. Aus dem alten Gotteslob nicht übernommen wurden etwa 140 Lieder. Das meiste wohl zu Recht, aber es sind auch herbe Verluste zu beklagen. Etwa, ach wie flüchtig, ach wie nichtig, das einzig in seiner Art ist, wird leider nicht mehr im neuen Gotteslob erscheinen. Neu aufgenommen wurden etwa 130 Stücke, also knapp 40%, was relativ viel ist für ein neues Gesangbuch. Und bei dieser Gruppe ist die Verteilung auf Epochen aufschlussreich. Etwa 15 Lieder sind Übertragungen altkirchlicher und mittelalterlicher Hymnen vom 2. bis zum 15. Jahrhundert. Das ist der Tagzeitenliturgie geschuldet. Das werden wir gleich sehen. Es gibt also das Bemühen, Tagzeitenliturgie in unseren Gemeinden wieder zu verlebendigen. Und die Hymnen der Tagzeitenliturgie, meistens eben Übersetzungen, die finden sich nun auch im Liedteil. Jeweils 10 von diesen Neuzugängen stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, 10 aus dem 18. Jahrhundert, 10 aus dem 19. Jahrhundert, aber es sind 70 Stücke, die erst im 20. und sogar 5, die in dem noch jungen 21. Jahrhundert entstanden sind. Das heißt, bei den Neuzugängen im neuen Gotteslob liegt der Innovationsschub eindeutig beim zeitgenössischen Liedgut. Untersucht man nun alle Neuzugänge einmal auf ihre Herkunft, so entdeckt man sehr unterschiedliche Quellen. Ein beachtlicher Zufluss stammt aus der klassischen evangelischen Tradition. So ist etwa Paul Gerhardt, bislang 6 Lieder im alten Gotteslob, nun mit 11 Liedern vertreten. Oder Jochen Klepper, bislang 3 Lieder im alten Gotteslob, hat jetzt 6 Lieder. Dazu kommen andere Klassiker wie Jerusalem, du hochgebaute Stadt von Maifahrt oder das Lied aus der evangelischen Mystik, Gott ist gegenwärtig. Ein anderer Quellfluss für die Neuzugänge ist die katholische Tradition, Dinge, die bisher aus dem Stammteil verbannt waren. Etwa Schuberts Wohin soll ich mich wenden oder das etwas simple Segne du Maria. Da ist das neue Gotteslob, wenn Sie so wollen, weitherziger als das doch vielfach sehr engstirnige Gotteslob von 1975, hat also die Tradition oder Dinge, die 1975 verdrängt wurden, die haben nun wieder Aufnahme gefunden. Auch der Bereich des geistlichen Volksliedes ist geöffnet worden. Also wir finden etwa das Lied Der Mond ist aufgegangen oder Maria durch ein Dornwald ging. Das hat etwas damit zu tun, dass das neue Gotteslob nicht nur ein Liturgiebuch ist, sondern eben auch ein Hausbuch. Innerhalb der großen Gruppe der zeitgenössischen Lieder kommt ein Zustrom natürlich aus dem Bereich des sogenannten NGL, also des neuen geistlichen Liedes, und ein weiterer, nicht zu unterschätzender, aus dem Kirchenliedschatz der Nachbarländer. Aus den Niederlanden, aus Skandinavien, also Lieder aus Norwegen, Schweden und Finnland, und aus England. Und hier sind wirklich neue Texte und Töne zu hören, die unser Singen hier bereichern. Bevor wir zu dem Liedteil kommen, einige kurze Hinweise auf den Aufbau des ganzen Buches, das, wie gesagt, ja nicht nur ein Gottesdienstbuch sein will, sondern sich eben eindeutig als Hausbuch versteht. Das neue Gotteslob hat 3 Hauptteile. Der erste ist überschrieben mit geistliche Impulse für das tägliche Leben. Hier ist der Hausbuchcharakter besonders deutlich. Absichtsvoll ist hier im Unterschied zum Vorgängerbuch das erste Kapitel dieses ersten Teils mit Wort Gottes überschrieben. Wort Gottes, alles menschliche Tun ist der Antwort auf das Wort Gottes, von daher beginnt das Ganze eben vorgängig mit Gottes Wort. Umgang mit der Heiligen Schrift. Darauf folgen dann die Rubriken im Gebet antworten, in der Familie feiern. Hier gibt es zum Beispiel Modelle für den Heiligabend. Was tut man, wenn man am Heiligabend zusammenkommt? Augenscheinlich scheint es hier nicht mehr eine ungebrochene Tradition zu sein, dass alle Familien wissen, wie sie den Heiligen Abend gestalten. Oder aber auch Hausgebete für Verstorbene. Und schließlich den Glauben leben. Eine hilfreiche Zusammenstellung traditioneller biblischer und kirchlicher Tugendkataloge. Hier finden wir also etwa den Dekalog, die Seligpreisung, die Werke der Barmherzigkeit und die Kardinaltugenden. Dinge, deren Kenntnis meiner Erfahrung nach auch bei Theologiestudenten nicht einfach mehr vorauszusetzen sind. Und um dies zu wissen, es sich lohnt, nicht nur, wenn ich hier durch ein schönes Museum und durch eine schöne Bildergalerie sehe und dann wissen und dann weiß, was sind die sieben Kardinaltugenden. Deutlich ist in diesem ersten Teil also das Bemühen erkennbar, das geistliche Leben der Einzelnen und der Familien zu stärken und eben dem viel zitierten Traditionsabbruch, der sich in unseren Familien und Gemeinden ereignet, etwas entgegenzustellen. Und sei es auch momentan nur in Form eines Buches. Das ist sicherlich zu wenig, aber es ist sicherlich ein guter Anfang. Der zweite Hauptteil, Psalmen, Gesänge und Litaneien, ist der umfangreichste. Und von den Gesängen werden wir heute Abend ja einige kennenlernen. Der dritte Hauptteil schließlich umfasst gottesdienstliche Feiern, beginnend mit den Sakramenten und Sakramentalien. Hier wird nach erschließenden Hinführungen der Aufbau der jeweiligen Feier und der Kernbestand der liturgischen Texte geboten. Dann folgen Tagzeitenliturgie, Wortgottesfeier und Andachten. Und diese Andachten haben neben dem traditionellen Kreuzweg nicht weniger als 32 Vorlagen. Also das Bemühen, den Andachtsteil im neuen Gotteslob reichhaltiger zu gestalten als im alten. Überblickt man diese Inhalte und die Gewichtungen dieses dritten Teils, so sind zwei Aspekte unverkennbar. Zum einen hinsichtlich der Feier der Sakramente und Sakramentalien, der Wunsch, die Gläubigen können durch Vor- und Nachbereitung dieser Gottesdienste zu Hause tätiger an diesen Feiern teilnehmen als ohne. Also diese Teile sind nicht gedacht, dass ich mitlese, während die Liturgie sich vollzieht und möglicherweise kontrolliere, ob der Vorsteher auch alles richtig macht, sondern die sind, wenn ich eine Taufe vorbereite, finde ich hier eine Einführung, was ist Taufe, eine Struktur der Feier, kann also im Familienkreis diese Feiern vorbereiten oder nachbereiten. Das Zweite, hinsichtlich der Tagzeitenliturgie, der Wortgottesfeier und der Andachten, ganz deutlich der Versuch, den typisch katholischen Tunnelblick aufzubrechen, Gottesdienst sei immer nur Messe. Das ist ja was durchaus typisch Katholisches. Wenn ich im katholischen Bereich von Gottesdienst spreche, verstehen alle, oder sagen wir mal 90%, Messe. Aber Gottesdienst ist eben mehr als Messe. Also hier der Versuch, Tagzeitenliturgie, Wort Gottes und Andachten, auch in priesterloser Zeit die Gemeinden zu ermuntern, sich in ihrer Kirche zu versammeln und betend und singend, bibelhörend und meditierend Gott zu loben. Schauen wir uns den Aufbau des Liedteils genauer an, also was hier unter Gesänge steht. Wie ordne ich die Lieder in einem Gesangbuch? Diese Frage stellt sich, seit es überhaupt Gesangbücher gibt. Und denkbar sind ja viele Möglichkeiten. Man könnte die Lieder alphabetisch ordnen. Oder man könnte sie ordnen, chronologisch wie ein Geschichtsbuch. Ich fange mit dem Ältesten an und höre mit dem Jüngsten auf. Oder man könnte sie ordnen nach der Länge, wie das der Koran mit seinen Suren tut. Blickt man tatsächlich in die Geschichte der Gesangbücher, so zeigten sich jenseits aller zeitbedingten und konfessionsbedingten Unterschiede, zeigen sich doch zwei Konstanten. Einmal, die Gesangbücher gliedern ihre Stoffe nicht wie ein Lexikon oder wie ein Lehrbuch, sondern sie sind bestrebt, die Lieder für bestimmte Situationen auffindbar zu machen. Sie wollen also praktisch sein. Sie wollen, dass man die Lieder leicht findet. Und zweitens, der Aufbau wird von den verschiedenen Lebensvollzügen der Gläubigen her bedacht. Das sind zum einen gottesdienstliche Vollzüge, also Liturgie und Andachten, klassisch-katholisch wäre noch Prozessionen und Wallfahrten. Dann aber auch von den Vollzügen des Alltags. Man hat Lieder zum Morgen, zum Mittag und zum Abend. Man hat Lieder zu verschiedenen Situationen innerhalb des Lebens. Trost, Dank, Tod, Krankheit. Das heißt, die Bücher wollen praktikabel sein, das heißt, sie wollen das Auffinden der Lieder ermöglichen und gleichzeitig an die Lebenserfahrung der Gläubigen anknüpfen. Der Aufbau des Teils Gesänge im neuen Gotteslob verbindet ebenfalls die Praktikabilität, also das leichte Auffinden von Liedern für bestimmte Anlässe, mit der Lebenserfahrung der Gläubigen. Denn er wird strukturiert durch die vier Zeitrhythmen und Räume, die menschliches Leben eben grundlegend bestimmen. Das ist der Tag, die Woche, das Jahr und das Leben. Und indem er dies tut, erschließt er diese Grunderfahrung für die Wirklichkeit des Handelns Gottes. Die Schöpfungsordnung etwa wird transparent in den Abteilungen Tag und Leben. Ein Tag, es war Abend, es war Morgen, hat etwas mit der Schöpfung zu tun. Und mein Leben von der Geburt, von der Wiege bis zur Bahre sozusagen, hat etwas damit zu tun, dass ich ein Geschöpf bin. Das Erlösungshandeln Gottes wird in den Abteilungen Woche und Jahr deutlich. Die Woche mit dem ersten Tag der Woche, dem Herrentag, dem Sonntag, dem Auferstehungstag und das Jahr mit seinen zwei Festkreisen, dem Weihnachtsfestkreis und dem Osterfestkreis. Das heißt, über die Prinzipien der Praktikabilität und der Lebenserfahrung hinaus werden hier im neuen Gotteslob auch deutliche theologische und spirituelle Akzente gesetzt. Unser Durchgang am heutigen Spätnachmittagabend wird diesen vier Abteilungen folgen. Wir werden also je ein Lied hören, gemeinsam singen aus Tag, Woche, Jahr und Leben. Gleichzeitig sollen es Lieder sein, die typisch sind für die verschiedenen Quellgebiete, die ich eben genannt habe. Also wir werden ein typisch evangelisches Lied hören, welche aus dem Ausland, also welche aus der Ökumene, aus England und den Niederlanden und schauen wir mal. Also, fangen wir mal an. Der Tag. Die Abteilung Tag strukturiert sich einfach nach dem natürlichen Ablauf. Vom Morgen über den Mittag bis zum Abend und beim Mittag sind dann auch die Tischgebete oder die Tischlieder integriert. Das Lied, das ich ausgesucht habe, ist ein Beispiel für die Aufnahme anglikanischer Traditionen im neuen Gotteslob. Es ist die Übertragung des um 1870 entstandenen Stückes The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended von John Allerton. Das Stück ist ein typischer Vertreter des viktorianischen Kirchenliedes aus dem England des 19. Jahrhunderts, und zwar sowohl was den Text betrifft, als auch was seine charakteristische Melodie betrifft. Der anglikanische Pfarrer und Lyriker John Allerton hat seinem Lied als zentrales Motiv die immerwährend betende Kirche gegeben, die auf den verschiedenen Kontinenten allezeit das Lob Gottes verkündet. Der Sonnenaufgang, der sich von Ost nach West über den Erdball fortsetzt und der Einbruch der Dunkelheit, der ihm im Tageslängenabstand über die Meridiane hin folgt, der wird zur Zeitspur für das ununterbrochene Gebet. Strophe 3, wenn uns der Schein der Sonne schwindet und Licht den fernen Ländern bringt, wird dein Erbarmen dort verkündet, vieltausendfach dein Lob erklingt. Das einzige Lied, das irgendwie zum Thema macht, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern dass sich die Erde um die Sonne dreht, also auch von daher irgendwie modern, aber es ist nicht irgendwie aufgesetzt, sondern es hat durchaus seinen Sinn. Das immerwährende Gebet, die Sonne, die Erde sich also um die Sonne dreht und immer wenn da die Sonne untergeht, dann geht sie woanders auf und dann wird dort das Lob Gottes gesungen. Es ist natürlich auch das Bewusstsein des englischen Empires, das sich hier ausspricht. Ja? Die haben natürlich in Indien und die hat natürlich überall ihre Kolonien. Und es war klar, die anglikanische Primas konnte sagen, in meiner Kirche immer, wird immer gebetet, ununterbrochen. Aber das Lied hat auch eine unüberhörbare Kritik an dem Empire. In der fünften Strophe heißt es, dein Reich, o Gott, ist ohne Grenzen. Nicht das des englischen Königs, dein Reich. Und auch da, wo Menschenmacht regiert, wird neu der große Tag erglänzen, zu dem du alle Menschen führst. Das Empire ist hier von dieser Welt und auch das wird irgendwann mal in Schutt und Asche gehen, wenn dein neuer Tag kommt. Weltweit ist das Lied dadurch bekannt geworden, dass der Weltgebetstag der Frauen, den es schon seit 1890 gibt und in Deutschland seit 1950, ich habe jetzt verpasst zu gucken, seit wann es ihn in Österreich gibt, aber ich denke auch nach dem Krieg. Der Weltgebetstag der Frauen hat dieses Lied immer als Schlusslied verwendet. Es gibt verschiedene Versuche, das Lied ins Deutsche zu übertragen. Mindestens 6 verschiedene gibt es. Die bekannteste ist die von Gerhard Valentin, die sich auch im evangelischen Gesangbuch befindet. Das neue Gotteslob hat sich für eine Neuübertragung von Raimund Weber entschieden, der gegenüber dem 5-strophigen Original noch 2 eschatologische Strophen anfügt, eine bei der Erstellung des neuen Gotteslobs viel diskutierte, wie ich finde, sicherlich nicht in allem glückliche Entscheidung. Jetzt sollte eigentlich... Oh, wunderbar. Also, das, wir es einfach gemeinsam singen. Ich nehme an, Sie kennen es aber von der Melodie her, oder? Nein,
ich glaube nicht. Nee? Wir begrüßen herzlich Magister Georg Weiß, der aus Wien etwas später eingetroffen ist, als er geplant hatte. Er ist Kirchenmusiker und Theologe und Chorleiter. Also ich hoffe, er bringt uns ein bisschen in Stimmung, dass wir unsere Stimmen erheben können. Gut, danke fürs Kommen.
Gerne. Das heißt, ich werde es einmal vorsingen und wer mag, kann gleich einsteigen.
Kann gleich einsteigen.
Ich hoffe, vielleicht wegen der Tempoangabe, dass ich die erste Zeile alleine.
Genau.
Du lässt den Tag, o Gott, nun enden und breitest Dunkel übers Land. Wir waren heut in deinen Händen, nimm uns auch jetzt in deine Hand.
Die Erde kreist dem Licht entgegen, indes die Kirche Tag und Nacht dir dankt für deinen Schutz und Segen mit jedem, der da betend wacht. Wenn uns der Schein der Sonne schwindet und Licht den fernen Ländern bringt, wird dein Erbarmen dort verkündet, viel tausendfach dein Lob erklingt. Denn wie der Morgen ohne Halten als Leuchten um die Erde geht, scheint auf im wechselnden Gestalten ein unaufhörliches Gebet. Dein Reich, o Gott, ist ohne Grenzen, auch da, wo Menschenmacht regiert, wird neu der große Tag erglänzen, zu dem du alle Menschen führst. Wir wissen weder Tag noch Stunde, wann du uns heimführst in dein Licht. Vertrauen deinem neuen Bunde, der uns verheißt dein Angesicht. Am Abend unser Lebenswende, geleite uns aus Raum und Zeit, geborgen fest in deine Hände, ins Morgenlicht der Ewigkeit.
Wunderbar. Die Zeiteinheit Woche ist durch den ersten Tag der Woche, den Sonntag, charakterisiert, an dem die Gemeinde zusammenkommt, um das Wort Gottes zu hören und das Herrenmahl zu feiern. Deswegen finden wir hier in dieser Abteilung natürlich vor allem die Messe und die Messgesänge. Also Sie haben die lateinischen Ordinarien, die deutschen Ordinarien. Im Österreich-Teil wird es dann dieser Teil noch erheblich erweitert. Dann haben wir einfach den Messablauf durch Gesänge zur Eröffnung, Kyrie, Kyrie Litaneien, Gloria, Rufe vor dem Evangelium, Credo, Fürbitrufe, Gesänge zur Gabenbereitung, Sanctus, Akklamation im Hochgebet, Vater unser, Agnus Dei, Gesänge zur Kommunion. Ein großer Versuch war, der Gemeinde nun endlich gemeindetaugliche Ordinariumsgesänge anzubieten. Wie in Österreich haben wir in Deutschland ja auch das Problem mit den Zum-Liedern, dass wir also nicht das Gloria singen, sondern das Lied zum Gloria und nicht das Agnus Dei, sondern das Lied zum Agnus Dei. Also der Versuch, wirklich die Ordinariumsgesänge in einer Weise zu vertonen und anzubieten, dass es die Gemeinde gerne singt. Das war im alten Gotteslob, gab es die auch, aber ich glaube, die Freude der Gemeinden, diese Lieder zu singen, waren jedenfalls so, dass sie so gut wie nie erklangen. Das Lied, das wir heute Abend etwas näher kennenlernen wollen, steht in der Rubrik Gesänge zur Gabenbereitung. Und ist ein Beispiel für die Aufnahme populärer Musikstile im neuen Gotteslob. Also ein anderer Quellfluss, wenn Sie so wollen, die Popularmusik. Das Stück Nimm, o Gott, die Gaben, die wir bringen, wird auf eine Melodie aus dem Musical Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber gesungen. Im Musical gehört die Melodie zu der Nummer The Last Supper, also das letzte Abendmahl, steht also in einem verwandten Kontext zu dem, in dem jetzt das deutschsprachige Lied gesungen wird. Ich habe es auch deshalb für den heutigen Abend ausgewählt, weil es die Beziehung zwischen Liturgie und Diakonie, um die soll es ja heute Abend auch gehen, besonders deutlich macht. Das Lied war schon in mehreren Diözesen in den Beiheften zum alten Gotteslob zu finden, hat aber jetzt einen poetisch und theologisch anspruchsvolleren, gelungeneren Text bekommen, wieder von Raimund Weber, von dem auch die Übersetzung des eben gesungenen Liedes geklungen ist. Der wird fast zu einer neuen Marie-Louise Thurmeier, aber ganz so schlimm ist es nicht. Webers Text entfaltet, wie ich finde, in gelungener Weise den Sinngehalt der Gabenbereitung. Denn es geht bei der Gabenbereitung ja nicht nur äußerlich um die Bereitstellung der beim eucharistischen Mahl benötigten Dinge, sondern hat natürlich einen eminent rituellen und damit auch symbolischen Charakter. Ursprünglich brachte die Gemeinde, also in der alten Kirche, ja die Gaben von zu Hause mit. Und zwar eben nicht nur Brot und Wein, sondern eben andere Lebensmittel, Früchte, Käse, Oliven und so weiter. Und dann wurde in der alten Kirche von dem Mitgebrachten etwas ausgesondert, nämlich das, was dann für die Eucharistie nötig war. Deswegen heißt das Gebet, was dann über diesen Gaben gesprochen wird, immer noch Oratio Super Secreta, also über dem Abgesonderten. Und mit dem Rest, so sagen die Kirchenordnung, kommt der Bischof all jenen zu Hilfe, die in Not geraten sind. Den Hungrigen, den Waisen, den Witwen, den Kranken, also den Bedürftigen. Man bringt also Lebensmittel mit in den Gottesdienst, davon wird ein kleiner Teil ausgesondert, über den wird das Eucharistiegebet gesprochen. Und mit dem anderen, größeren Teil, kommt man den Bedürftigen zur Hilfe. Das heißt, mit der Gabenbereitung wird unmittelbar markiert, dass Liturgie und Caritas, das Gottesdienst und tätige Nächstenliebe ein Zusammenhang, untrennbar zusammengehören, dass das eine nicht ohne das andere geht. Das Liturgiefeiern, ohne den Notleidenden zu gedenken, im Grunde eine Blasphemie und eine Farce ist. Als Jesus nach dem wichtigsten Gebet gefragt wird, antwortet er mit dem Doppelgebot der Liebe. Die Liebe zu Gott und eben die Liebe zum Nächsten. Und die eine Liebe kann ohne die andere nicht sein. Und noch etwas kommt hinzu. Indem die Gemeinde die Gaben selbst mitbrachte, sie in einer durch Landwirtschaft geprägten Gesellschaft möglicherweise selbst hergestellt hatte, wurde deutlich, in den Gaben bringt die Gemeinde sich selbst zum Opfer dar. Für Gott und für den Nächsten. Wenn ich als Bauer das Brot selbst herstelle, mit meiner Hände Arbeit, dann steckt in diesem Brot völlig klar meine Lebensenergie, meine Zeit und meine Kraft. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder und Schwestern, bringt euch selbst als heiliges und lebendiges Opfer dar. Das ist der wahre Gottesdienst für Christen. Christen bringen also ihrem Gott nicht irgendwelche Sachopfer dar, wie das die Römer getan haben, sondern, Paulus sagt, bringt euch selbst als Opfer dar. Der Opferbegriff wird christlicherseits also einem rein kultischen Verständnis entzogen. Denn Paulus meint ja nicht, wir sollen vorgehen und uns die Halsschlagader am Opferaltar durchschneiden. Sondern Paulus meint, dass wir im Alltag des Lebens, nicht kultisch, sondern im Alltag des Lebens uns in der Nachfolge Christi als Opfer darbringen, indem wir uns für den Nächsten sozusagen bereitstellen, Christus nachfolgen und dem Nächsten begegnen, so wie er ihm begegnet ist. Und diese Haltung der Selbsthingabe, die sich eben der Selbsthingabe an Christus anschließt, die kommt in der Gabenbereitung symbolisch zum Ausdruck. Und auch wenn heute Brot und Wein nicht mehr von den Gläubigen mitgebracht werden, sollten wir doch die Gabenbereitung so vollziehen, dass klar wird, dass sie von uns kommt. Also ob die Messdienerinnen und Messdiener die zwei Schritte von der Kredenz zum Altar vollziehen, ob das der sinnvolle Weg ist oder ob nicht wirklich die Gaben aus der Gemeinde kommen sollen. Und gleichzeitig natürlich heute die Geldkollekte. Die Geldkollekte und die Gabenbereitung gehören untrennbar zusammen. Wir bringen eben nicht mehr Eier und Käse und Oliven und Brot mit, sondern wir machen das nun in unseren auf Tauschhandel ja nicht mehr beruhenden, sondern auf Geldwirtschaft beruhenden Zeiten, machen wir das eben mit einem Geldbetrag. Aber das ist ursprünglich das, was früher die Naturalgaben bedeutet haben. Klar, wenn in einer Gemeinde eine Familie notgeraten ist, wenn die Waschmaschine nicht mehr geht und sie haben kein Geld, sich eine neue zu kaufen, können die mit 10 hartgekochten Eiern nicht mehr viel anfangen, sondern dann ist natürlich das Geld die angemessene Unterstützung. Aber das hat unmittelbar etwas miteinander zu tun, die Gabenbereitung und die Geldkollekte. Und diese Zusammenhänge sind für das rechte Verständnis auch der Eucharistiegebete zentral. Wenn wir im Eucharistiegebet von Opfer sprechen, meinen wir eben genau das. Römer 12, bringt euch selbst als Opfer dar. Eucharistie ist die Vergegenwärtigung des Opfers Christi, aber gleichzeitig damit unsere eigene Bereitschaft zum Opfer im Alltag. Die Frage, ist die Messe ein Opfer? In dem Sinne ja. Sie ist es nicht im Sinne eines Sachopfers oder dass wir Christus opfern. Was theologisch ein sehr abenteuerlicher Gedanke ist. Die ersten beiden Strophen des Liedes, nimm, o Gott, die Gaben, die wir bringen, zeigen genau diese Zusammenhänge. Die dritte und vierte Strophe ergänzen einen weiteren Gesichtspunkt. Die entscheidende Wandlung, um die es bei der Feier der Eucharistie letztlich geht, ist eben unsere Verwandlung zum Leib Christi. Das Geheimnis der Eucharistie besteht darin, dass Brot und Wein zu Leib und Blut werden, aber doch, dass wir, indem wir Leib und Blut empfangen, zum Leib Christi auferbaut werden. Das ist das grundlegende Geheimnis. Augustinus erklärte das einmal so. Er sagte, Paulus sagt den Gläubigen im 1. Korintherbrief, ihr aber seid Christi Leib und seine Glieder. Augustinus, wenn ihr selbst also Leib Christi und seine Glieder seid, dann liegt euer eigenes Geheimnis dort auf dem Altar. Ihr empfangt also euer eigenes Geheimnis. Auf das, was ihr seid, antwortet ihr Amen. Also Spendeformel Leib Christi. Wir sind der Leib Christi. Und wir werden es immer neu, indem wir es empfangen. Durch diese Antwort, sagt Augustinus, leistet ihr eine Unterschrift. Du hörst nämlich Leib Christi und du antwortest Amen. Sei darum ein Glied des Leibes Christi, damit dein Amen auch wahr sei. Singen wir das Lied zur Gabenbereitung.
Ich nehme an, das Lied ist halbwegs gut bekannt. Vielleicht auch vom Musical her. Ich würde bitten, die lang ausgehaltenen Schlussnoten auf keinen Fall zu verkürzen. Das ist dann in einem rhythmischen, logischen Ding, dass dann eben zum Beispiel am Schluss diese zwei Takte sind, bevor die nächste Strophe wieder beginnt. Schauen Sie vielleicht kurz her, ich versuche es so gut wie möglich rhythmisch zu machen.
Nimm, o Gott, die Gaben, die wir bringen. Nimm uns selber an mit Brot und Wein. Alles Mühen, Scheitern und Gelingen wollen wir vertrauend dir, unserem Vater, weihen. Jesus hat sich für uns hingegeben. Durch die Zeit bewahrt ihn Brot und Wein. Nimm als Lob und Dank auch unser Leben. Schließ uns in die Hingabe deines Sohnes ein. Nimm uns an, sei du in unserer Mitte. Wandle unser Herz wie Brot und Wein. Sei uns nah und höre unsere Bitte, neu und ganz geheiligt von deinem Geist zu sein. Wie die vielen Körner und die Trauben, eins geworden nun als Brot und Wein. Lass uns alle, die wir an dich glauben, eine Opfergabe als deine Kirche sein.
Ja, das Lied hat auch eine gewisse Länge, was Kirchenmusiker vor allem freut. Die Gabenbereitungslieder waren sonst viel zu kurz, um wirklich bei einer großen Gemeinde die Zeit sinnvollerweise zu gestalten, indem der Klingelbeutel rumliegt. Und von daher, die Kirchenmusiker sagten immer, wir brauchen Gabenbereitungslieder, die mehr als eine Strophe haben oder als zwei Strophen haben. Die nächste Rubrik, das Jahr. Die Rubrik Jahr umfasst die beiden Kirchen, die beiden Festkreise, Weihnachten und Ostern, reicht also letztlich von Advent bis Pfingsten. Also Sie haben Kirchenjahr an sich hat eine Nummer, es gibt kein Lied zum Kirchenjahr, sondern das ist eine Einführung, eine katechetische Einführung in das Kirchenjahr. Dann haben wir den Advent, dann haben wir die Weihnachtszeit, Jahresabschluss, Neujahr, Epiphanie, Erscheinung des Herrn, dann der Osterfestkreis. Liturgiewissenschaftlich darf man nicht allzu genau schauen, denn das steht auf der gleichen Ebene wie Christi Himmelfahrt, aber Christi Himmelfahrt ist natürlich ein Teil. Da haben 30 Leute drüber geguckt und keinem ist es irgendwie aufgefallen. Die österliche Bußzeit, da drin dann nochmal die Feier der Heiligen Woche, Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Samstag, Ostersonntag. Dann die Osterzeit, das müsste natürlich hier oben stehen, und Christi Himmelfahrt und Pfingsten, Heiliger Geist. Das Lied aus dieser Rubrik, was wir gleich uns näher anschauen, soll für die Aufnahme von Stücken aus einer genuin evangelischen Tradition stehen. Es entstand in den 1970er Jahren in der damaligen DDR und ist ein Kinderlied. Auch das vielleicht mal ganz interessant. Wie können Kinderlieder klingen? Und zwar so, dass man es auch, glaube ich, als Erwachsener mit Gewinn mitsingen kann. Hört das Lied der finsteren Nacht. Sein Autor und Komponist, der sächsische Kirchenmusikdirektor Erhard Anger, berichtet über die Genese seines Stückes. Er sagt, das Lied entstand in einer Zeit, als ich 6 Jahrgänge von Kindern in der Christenlehre zu unterrichten hatte. Alljährlich musste die Passionsgeschichte behandelt werden. Um Wiederholungen auszuschließen, versuchte ich, das Passionsgeschehen in jedem Jahr an einer anderen Stelle aufzuhängen. Einmal kam mir dabei der Gedanke, die Männer zu beleuchten, die in der Nacht von Gründonnerstag und Karfreitag Jesu nahe standen und mit ihm konfrontiert wurden und dabei so schmählich versagten. Dabei handelte ich nach dem alten katechetischen Grundsatz, so biblisch wie möglich, so kindlich wie nötig. Schauen wir uns den Text, bevor wir ihn singen, kurz an. Hört das Lied der finsteren Nacht, Nacht voll Sünde und voll Not, hört, was drin geschah, fern und doch so nah. Judas geht und es ist Nacht, Nacht voll Sünde und Verrat. Jesus lässt ihn gehen, denn es muss geschehen. Alle fliehen, es ist Nacht, Nacht voll Sünde und voll Angst. Jesus steht allein in dem Fackelschein. Kaiphas richtet. Es ist Nacht, Nacht voll Sünde und voll Hass. Jesus leidet still, wie es der Vater will. Petrus leugnet, es ist Nacht, Nacht voll Sünde und voll Schuld. Jesus blickt ihn an, draußen kräht der Hahn. Jesus stirbt, da wird es Nacht. Doch er bricht die Finsternis, reißt durch seinen Tod uns aus Nacht und Not. Das Lied hat, wie viele moderne Lieder, einen relativ symmetrischen Aufbau, der sich vor allem in den Strophen 2 bis 5 zeigt. Die ersten zwei Verse jeder Strophe nennen immer eine Person oder eine Personengruppe. Judas, alle, Kaiphas, Petrus. Sodann die Beschreibung ihres Versagens. Verrat, Angst, Hass und Schuld. Die beiden letzten Verse jeder Strophe setzen dagegen eine deutliche Zäsur, die durch das Wechsel des Metrums noch verstärkt wird. Sie benennen Jesu Verhalten, das in deutlicher Antithese zum Verhalten der übrigen Personen steht. Jesus verbleibt immer in völliger Passivität. Und interessant, nur hier steht der Endreim, also nur das Verhalten Jesu scheint stimmig zu sein, während die beiden ersten Verse und damit das Verhalten der Personen ungereimt bleiben. Die Rahmenstrophen 1 und 6 sind untereinander und mit dem Mittelteil nochmal speziell parallelisiert. Da, wo im Mittelteil die Personen und ihr Versagen stehen, werden in der ersten Strophe die Singenden, also wir selbst, genannt und damit in Analogie zu deren Situation gesetzt. Die Nacht von Gethsemane ist eben fern, aber auch doch so nah. Indem wir dieses Lied singen, stellen wir uns in die gleiche Situation wie Petrus, Kaiphas, Judas und alle. Strophe 6 scheint zunächst die stereotypen Wendungen der vorhergehenden Strophen aufzunehmen, doch schon im zweiten Vers erfolgt ein Umschwung. Durch den Tod Jesu wird der Unheilszusammenhang von Nacht und Sünde eben aufgebrochen. Diese Wendung ist vom Organisationsmodell des Liedes her überraschend. Man würde was anderes erwarten, wenn man 5 Strophen immer die gleiche Struktur gesungen hat. Diese Wendung wird akzentuiert durch die Wahl der Verben, die dem Handeln Jesu eine im ganzen Stück singuläre Konnotation von Macht und Stärke geben. Er war 5 Strophen lang völlig passiv, jetzt heißt es plötzlich, er bricht die Finsternis, er reißt durch seinen Tod uns aus Nacht und Not. Da passiert etwas Gewaltiges, da passiert etwas Starkes. Mit den Begriffen Nacht und Not sind dann auch die Schlüsselbegriffe aus Strophe 1 aufgenommen, die die Gegenwart des Singenden bezeichnet. Hört das Lied der finsteren Nacht. Das heißt, der Tod Jesu bedeutet nicht nur einen Bruch der damaligen Nacht von Gethsemane und von Golgotha, sondern auch unserer Nacht, auch der gegenwärtigen Nacht. Die liturgische Tradition des Judentums und des Christentums kennt eine ganze Reihe von Nachtliedern. Am Paschafest, in der Sederfeier, also in der Feier des Paschamahls Israels, hat ein Lied seinen Platz, das nach den Buchstaben des Alphabets biblische Nachtsituationen wie Perlen auf einer Kette aneinanderreiht, in denen die Nacht als das Symbol der zu allen Zeiten gegenwärtigen Bedrohung, aber auch der Rettung beschrieben wird. Und der Refrain dieses Liedes ist ein Vers aus Exodus 12, es geschah in der Mitte der Nacht. Und dann wird in diesem Lied von A bis Z nach dem hebräischen Alphabet aufgezählt, was alles in der Mitte der Nacht geschehen ist, welche Bedrohungen es gegeben hat und welche Errettung. Unsere christliche Liturgie kennt in der Osternacht etwas Ähnliches, nämlich das Exultet, der österliche Lobpreis. Da heißt es 5-mal, dies ist die Nacht, dies ist die Nacht, dies ist die Nacht. Also auch da wird Nacht und Nacht aneinandergereiht. Und im Exultet eben, das in der Osterkerze symbolisierte Licht Christi, das die unheilvolle Finsternis bricht. Das Kinderlied von Pfarrer Anger hört das Lied der finsteren Nacht, könnte eine kleine Schwester dieser großen Nachtlieder sein, stellt sich jedenfalls in die Tradition der Nachtlieder.
Von dem nehme ich wieder an, dass es nicht so bekannt ist. Ich fange einfach an und Sie steigen wieder ein wie in bewährter Manier. Sie haben das sehr gut gemacht.
Hört das Lied der finstern Nacht, Nacht voll Sünde und voll Not. Hört, was drin geschah, fern und doch so nah. Judas geht und es ist Nacht, Nacht voll Sünde und Verrat. Jesus lässt ihn gehen, denn es muss geschehen. Alle fliehen, es ist Nacht, Nacht voll Sünde und voll Angst. Jesus steht allein in dem Fackelschein. Kaiphas richtet, es ist Nacht, Nacht voll Sünde und voll Hass. Jesus leidet still, wie's der Vater will. Petrus leugnet, es ist Nacht, Nacht voll Sünde und voll Schuld. Jesus blickt ihn an, draußen kräht der Hahn. Jesus stirbt, da wird es Nacht, doch er bricht die Finsternis, reißt durch seinen Tod uns aus Nacht und Not.
Das Kapitel Leben ist in drei Abteilungen gegliedert, die drei unterschiedliche Dimensionen benennen. Also einmal Leben in Gott, Leben in der Welt und dann Leben in der Kirche. Leben in Gott, Lieder also zu der Dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gesangbuchtechnisch könnte man sagen, knüpfen sie an Pfingsten an, Trinitatis sozusagen, aber es ist ganz klar eben nicht mehr zum Kirchenjahr zählend, denn das Kirchenjahr sind die beiden Festkreise und ansonsten ist der Sonntag die Hauptstation der Weihe. Dann Lieder Jesus Christus, Lob, Dank und Anbetung, die Rubriken Vertrauen und Trost, Bitte und Klage, war gar nicht so einfach, weil das in unserer Tradition eher selten ist, Klagelieder zu finden, also dass der Mensch auch seine Klage vor Gott bringen kann. Glaube, Hoffnung, Liebe, Wort Gottes und Segen. Die nächste Abteilung, Leben in der Welt, Sendung und Nachfolge, Schöpfung und dann Gerechtigkeit und Frieden, eine Rubrik, die man ja aus den kleinen Heften immer schon gekannt hat und die jetzt sozusagen auch zurecht in das neue Gesangbuch gekommen sind. Leben in der Kirche, zunächst einmal Lieder der Ökumene, dann geht man einfach wieder die großen gottesdienstlichen sakramentalen Vollzüge durch, Taufe, schwer, unsere Tradition hat kaum Tauflieder, daran sieht man, wie getauft wurde über Jahrhunderte, nämlich eben nicht als Gemeindefeier, sondern in der Sakristei, das war keine liturgische Feier, das war ein Vollzug, ein mehr oder weniger juristischer Vollzug. Zur Firmung gibt es bis heute keine Lied, das ich sinnvoll zur Firmung singen kann. Dann behelfe ich mich damit Geistliedern, aber die haben ja dann möglicherweise auch nur einen wichtigen Aspekt von Firmung. Unter Eucharistie stehen dann auch die Lieder zur Eucharistieverehrung, also Heilige Seelenspeise, was wir so kennen. Buße, Umkehr, Versöhnung, auch da verweist man dann auf andere Lieder, aber auch da kennt unsere Tradition keine Lieder, weil man dazu katholischerseits eben nicht gesungen hat in früheren Jahrhunderten. Eheleben, eins, immerhin, auch dazu hat man früher nicht gesungen. Dann aber Tod und Vollendung und dann die Gruppe sozusagen, die schon durch Tod und Vollendung gegangen sind. Den Engeln stimmt es nicht ganz, aber sagen wir mal, die Bewohner des himmlischen Jerusalem. Also Maria, Heilige, dann auch die Engellieder und dann ganz zum Schluss, was ich eine sehr schöne Rubrik finde, die himmlische Stadt. Also Lieder, die sozusagen das Eschaton nicht individuell mit Tod und Vollendung besingen, sondern die das Eschaton sozusagen in seiner Durchsetzung, in seiner gemeinschaftlichen Durchsetzung besingen. Ich habe ein Beispiel aus der Rubrik Vertrauen und Trost gewählt. Es gehört zu der Gattung der Psalmenlieder. Und Psalmenlieder, ist klar, die kommen alle aus der reformatorischen Tradition, also aus der Tradition der reformierten Kirchen. Sie wissen ja vielleicht, unsere evangelischen Brüder und Schwestern, die Lutheraner, die haben von Anfang an Kirchenlieder gerne und gut gesungen. Luther war ein begeisterter Musiker und ein guter Dichter und hat gesagt, Kirchenlieder, das ist der Ausdruck des gemeinsamen Priestertums aller Getauften, möglichst viel Lieder singen in der Liturgie. Die Reformatoren waren, also Zwingli und Calvin, waren gar nicht der Meinung. Zwingli, ein ganz begabter Musiker, hat gesagt, überhaupt nicht, es wird überhaupt nicht gesungen in der Liturgie, gar nichts. Das lenkt nur ab, das erweckt Emotionen, die man nicht, vielleicht nicht unbedingt haben will. Und Calvin sagt, gucken wir mal, Psalmen dürft ihr singen und ihr dürft auch Psalmenbereimungen singen. Also ihr dürft Lieder singen, die die Psalmen sozusagen in Liedform umsetzen. Deswegen, die reformierten Kirchen haben immer alle 150 Psalmen sozusagen bereimt. Der Genfer Psalter, kulturgeschichtlich und theologisch etwas ganz Exzeptionelles, denn die haben nicht nur 150 verschiedene Melodien, die haben auch 150 verschiedene Versmaße. Kein Psalmlied des Genfer Psalters hat das gleiche Versmaß. Also auch gleichzeitig eine irre Anthologie europäischer Metrik und europäischer Lyrik. Gut, also die reformierte Tradition kennt Psalmenlieder. Hier haben wir nun ein Psalmenlied aus der zeitgenössischen Tradition der Niederlande. Also kein altes Lied, sondern ein modernes Lied. Die deutsche Übertragung stammt von Jürgen Henkies. Jürgen Henkies ist ein evangelischer, praktischer Theologe, 1929 geboren und lebte und lehrte in der damaligen DDR und dann nach 1989 an der Humboldt-Universität in Berlin. Einer jener Pfarrer in Hamburg geboren, nach dem Krieg, Pfarrermangel in der sowjetischen Besatzungszone. Er geht, wie viele andere, geht in die sowjetische Besatzungszone und als man 61 die Mauer baut, stellt man all diese aus dem Westen kommenden Pfarrer vor die Frage, reist ihr mit aus oder bleibt ihr da? Und er gehört zu denen, die dann gesagt haben, ich bleibe bei meinen Gemeinden. Seit Jahrzehnten macht er sich um die Übersetzung zeitgenössischer Kirchenlieder aus den nordeuropäischen Nachbarsprachen verdient, also aus den Niederlanden, aber eben auch aus Finnland, Schweden, Norwegen und aus England. Im Stammteil des Neuen Gotteslobes finden sich 5 solche Übertragungen von ihm. Der Österreich-Teil hat eine weitere an ganz prominenter Stelle, nämlich ganz zu Anfang. Den Beginn des Österreich-Teils markiert das Lied Morgenlicht leuchtet, eine, wie ich finde, ganz wunderbare Übertragung von Morning Has Broken. Also auch hier ein aus dem Amerikanischen. Eine schöne Melodie eben. Die Dichte des niederländischen Textes ist der 1945 geborene reformierte Dichter und Theologe Sitze de Vries. Und Sitze de Vries war lange Jahre Pfarrer an der Oude Kerk in Amsterdam. Amsterdam gehörte wohl zu den am meisten endchristlichsten Großstädten Europas. Also die Zahl der Getauften in Amsterdam ist, glaube ich, noch niedriger als die in den, ja, wie sage ich es jetzt, also in den neuen deutschen Bundesländern. Also Amsterdam ist tatsächlich ein ganz großes Problem oder auch eine Chance, je nachdem. Pfarrer der Oude Kerk, also einer großen, gewichtigen Kirche Amsterdams, reformierte Tradition. Und an dieser Kirche in Amsterdam trafen sich an jedem Mittwoch einer Woche Exegeten, Kirchenmusiker und Pfarrer, um theologisch, poetisch und pastoral die Bibellesung des kommenden Sonntags zu durchdringen. Man lässt also nicht den armen Pfarrer, der predigen muss am kommenden Sonntag, irgendwie alleine, dass der dann am Samstagmorgen sich hinhockt und irgendwie aus dem Internet noch ein paar Ideen sucht für seine Predigt, sondern da setzten sich wirklich Theologen, also Pfarrer sozusagen, Exegeten aber eben auch Musiker und Künstler zusammen und bereiteten am hebräischen Urtext sozusagen die Lesungen oder am griechischen des kommenden Sonntags hervor. Und in diesem Klima entstehen Gebete, Predigten und Lieder für die Gemeindeversammlung eben des kommenden Sonntags. Und da entstehen natürlich Lieder, das können Sie sich vorstellen, die auf eine ganz andere Weise Bibel aufnehmen, Bibel durchkauen, Bibel mit den Erfahrungen der Gegenwart verknüpfen, als wir das aus unseren deutschen neuen geistlichen Liedern kennen. Das ist sicherlich, wie gesagt, das Zusammenspiel von Theologie auf der einen Seite, aber auch Künstlern, Musikern auf der anderen Seite, die zeigen, warum diese Lieder aus den Niederlanden, auch bei Huub Oosterhuis natürlich, aber eben nicht nur bei ihm, so anders klingen als das, was wir aus Deutschland kennen. Sie erwachsen aus der intensiven Beschäftigung mit der Bibel, die eben in die Erfahrungen der Gegenwart übersetzt wird. Und hier ist Bibel eben nicht einfach nur die Petersilie, die noch ab und zu mal eingestreut wird, um meine eigene Befindlichkeit irgendwie noch zu untermauern. Das Lied »Tief im Schoß meiner Mutter gewoben« geht Psalm 139 nach, einem der großen Vertrauenspsalmen der Bibel. Der Beginn des Liedes greift das Ende des Psalms auf. »Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter.« Die fünf Strophen des Liedes greifen aus dem Psalm die Motive des Lichtes und der Finsternis sowie des Wortes Gottes und seines Namens auf. Der dem Namen Gottes gewidmete Gesang aus dem Kindermund, und hier klingt noch Psalm 8 nach, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, der bezwingt, so sagt das Lied, die drohende Nacht des Lebens. Was ist der Name Gottes? Das Lied spricht den Namen Gottes, zusammen mit der Tradition des Judentums und der alten Kirche, nicht vorschnell aus, sondern umkreist ihn, poetisch wie musikalisch. Dem Namen Gottes, so sagt das Lied, kommen wir dann nah, wenn wir zum Beispiel singen. Wenn wir eben zum Beispiel auch dieses Lied singen.
Tief im Schoß meiner Mutter gewoben, als ein Wunder vollbracht und dem Licht zugedacht, deine Liebe durchformte mein Leben. Ehe ein Wort ich von dir wissen konnte, jeder Tag mir begann und das Dunkel verrann, warst du Licht, das mein Leben besonnte. Längst bevor ich ins Helle gedrungen, war ich dir schon vertraut, hat dein Wort mich gebaut, und mein Name lag dir auf der Zunge. In den Mund, der kaum wusste zu sprechen, ist der Ton schon gesenkt, ist das Lied mir geschenkt, das auf immer das Schweigen kann brechen. Der du wirkst, dass die Kleinen dir singen, gib mir Gott lebenslang deines Namens Gesang, um die drohende Nacht zu bezwingen.
Dankeschön, es macht Freude, mit Ihnen gemeinsam zu singen.
So, danke, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin soweit fertig mit meinem Durchgang. Vielleicht noch einen einzigen Satz. Das Gotteslob ist dezidiert typisch katholisch. Das sehen Sie, wenn Sie etwa mit dem evangelischen Gesangbuch vergleichen. Der Liedteil, und das finde ich eine wirklich faszinierende Entwicklung, der Liedteil sucht Fische, wirft sein Netz aus und sucht Fische und guckt nicht nach dem Gewässer. Guckt nicht, ob das reformiert ist, ob das freikirchlich ist, ob das anglikanisch ist. Es nimmt die Fische und begutachtet die Fische und nicht so sehr das Gewässer, aus dem sie gefischt wurden. Also ein durch und durch katholisches Gesangbuch, aber mit einem großen, weiten Herzen, das, glaube ich, wirklich unser Singen bereichern kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.